Studies for Future, der Podcast von Studierenden der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung.
Hallo und herzlich willkommen hier in Folge 5 von Studies for Future. In diesem Podcast sind wir auf der Suche nach dem Studium, das uns zur nachhaltigen Gestaltung unserer Zukunft befähigt. Weil wir glauben, dass Wirtschaft undenkbar ist. Und weil wir dafür Imaginationskraft und Möglichkeiten brauchen, haben wir heute Professor Dr. Silja Graupe zu Gast. Hallo Silja.
Hallo Aisha und Jeremias.
Hallo Silja, danke, dass du da bist.
Ja, danke euch.
Mit Maurice Höften haben wir vor 2 Folgen darüber gesprochen, dass die aktuelle VWL nicht zeitgemäß ist und sogar veraltet und dass wir einen umfassenden Wandel brauchen, um in einer gerechteren Welt leben zu können. Das hat Sarah in der letzten Folge stark gemacht.
Und auch Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future erinnern uns ja wöchentlich daran, eine neue Welt ist möglich. Wie schaffen wir es also, dass wir als angehende WirtschaftswissenschaftlerInnen diesen Spirit aus unserer Generation aufgreifen und befähigt sind, Zukunft zu gestalten? Und bevor wir auf diese Fragen eingehen, möchten wir dich aber erstmal mit unserem Publikum bekannt machen, Silja.
Gerne.
Du bist unter anderem Professorin für Philosophie und Ökonomie, Vizepräsidentin und Co-Gründerin unserer Hochschule und hast gerade einen neuen Studiengang gestartet. Magst du noch 2, 3 Sätze mehr zu dir sagen und vielleicht einen Satz, was man nicht unbedingt von dir erwarten würde?
Ja, vielen Dank. Was würde man nicht von mir erwarten? Ich bin nebenher und vor allen Dingen früher, als ich mehr Zeit habe, Alpinistin gewesen, also durch große Felswände und auf große Berge geklettert und habe mit dem Fahrrad einmal Tibet durchquert. Das ist schon ein bisschen zurück, 1997, krass. Also so eher in eurem Alter. Und einmal rund um Island gefahren, also solche Dinge. Ja, also Entdeckergeist gibt es nicht nur in der Wissenschaft und es bringt total was, sich einfach auf den Weg zu machen und die Welt zu erkunden und offen zu sein und ganz viel Erfahrung zu machen, dass es überall tolle Menschen gibt, die einem helfen, wenn man mit einem Regen im Matsch irgendwo steht und weiterkommt und einem heißen Tee bringen. Das finde ich wichtig, ja. Also und da kann ich euch auch nur ermuntern, geht raus, macht was. Corona hin oder her, man findet immer einen Weg.
Super.
Achso, ich sollte noch sagen, wer ich offiziell bin, richtig?
Ja.
Genau, also was weiß man von mir? Man weiß, dass ich geborene und gebürtige Hamburgerin bin, dass ich in einer unternehmerischen Familie groß geworden bin, im deutschen Mittelstand. Wir machen so schöne Sachen wie so Metallteile, so ganz unaufgeregt. Ich habe in Berlin studiert, bin eigentlich Wirtschaftsingenieurin von der Ausbildung her für technische Chemie, habe lange in der Kupferverhüttung gearbeitet. Und habe dann meinen Weg, darüber werden wir wahrscheinlich noch sprechen, zur Philosophie gefunden, indem ich in Japan studiert habe. Und seitdem bewege ich mich im Zwischenraum von interkultureller Philosophie und Ökonomie, sodass da tatsächlich eine andere Bildung bei rauskommt.
Mhm. Spannend. Du hast jetzt eben schon davon erzählt, dass du in unserem Alter mega sportlich unterwegs warst. Und wir haben ja eben auch schon von uns erzählt, in unserer Generation, die total bewegt ist, durch Ungerechtigkeiten, Klimakrise und so weiter. Ich fände es jetzt mega spannend von dir zu erfahren, wo warst du vielleicht auch in unserem Alter neben dem Sport? Was hat dich bewegt? Was hat eure Generation damals bewegt? Gibt es da irgendwie Parallelen zu unserer Generation heute?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war in einer super friedensbewegten Anti-Atomkraft-Schule, also auf dem Gymnasium. Damals war es noch die Fragen eher von saurem Regen, ne? Also Wälder gehen kaputt und der Wald stirbt, die großen Plakate damals. Wir haben die großen Schweigeminuten gemacht im ersten Vietnamkrieg. Ja, und da war mir immer wichtig, dass ich sagte so, ja, mir war das oft auch ein bisschen Stereotyp. Also so im Sinne von, wir sind die Richtigen und wir wissen es und nur die anderen sind blöd. Und das hat mich immer bewegt. Also wie können wir wirklich auch die Probleme unserer Zeit so erkennen, dass wir sie anpacken können und dass wir Teil des sind. Also ich denke immer nur, wenn man Teil des Problems ist, kann man auch Teil der Lösung sein, weil sonst muss man darauf warten, dass andere sich ändern. So, also das hat mich bewegt und mich hat auch sehr bewegt, weil ich ja aus der Unternehmensfamilie komme, die auch mal durch sehr, sehr schwierige Zeiten gehen können. Also ich habe Wirtschaft von innen kennengelernt, auch in ihrer Brüchigkeit, in ihrer Verletzlichkeit. Und das hat mich mit am meisten bewegt, dass meine Wissenschaft mich überhaupt nicht befähigt hat, Menschen zu helfen, durch schwere Zeiten zu gehen. Und ja, das war für mich auch immer ein wichtiger Punkt, zu sagen, wie können wir mitten in der Wirtschaft was verändern? Wie können wir Leute mitnehmen? Und wie können wir aufhören, Verlierer zu produzieren? Ja, und das auf allen Ebenen. Und damals hatte ich dann selber eben auch schon unternehmerische Verantwortung, eben Menschen auch und meine Familie aus diesen Schwierigkeiten rauszuführen. Und ich denke, das macht es auch besonders, ja, dass ich eben nicht von vornherein geboren bin, dahin, wo man sagt, ja, also da ist alles in Ordnung und wir sind die Richtigen und die Guten, sondern immer diese Bewegung, wie können wir uns selbst befähigen, uns als Teil des Problems zu erkennen und auch dann zum Teil der Lösung zu machen.
Spannend. Du hast, also das hat sich ja jetzt in deiner Biografie irgendwie auch schon gezeigt, wo da vielleicht die Energie herkam, dass du dann die Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung gegründet hast und damit ja auch gezeigt hat, dass man eigene Ideen umsetzen kann, dass das möglich ist und diese Fähigkeiten über Alternativen und mögliche Zukünfte nachzudenken, die fehlt ja aktuell in den Wirtschaftswissenschaften. Und was uns interessieren würde, was das eigentlich ist, also diese Fähigkeiten, Alternativen und auch was ist diese Imagination, von der du öfters sprichst?
Ja, das sind jetzt sehr viele Themen auf einmal. Also ich versuche mal wieder von vorne, von deiner Frage, Remis, anzufangen. Woher kommt die Energie? Also ich glaube, das eine ist wichtig, dass jeder von uns tatsächlich in sich reinhört und sagt, was will er oder sie wirklich machen? Was treibt uns an, neben all dem, was uns irgendwie eingeredet wird? So. Die Gründung der Hochschule, bin ich ein bisschen anderer Meinung. Die Energie kommt von euch, beziehungsweise von jungen Menschen, die mir 2013, 2014 Mut gemacht haben, im Sinne von, wir wollen das. Ja, es gibt ja auch so, erlebt ihr ja auch gerade so eine Schimpfe auf die Jugend. Na, ihr seid ja auch gerade die mit dem Coronavirus, ne, und bringt den überall hin und so. Und das ist für mich Unsinn, ja, sondern zu erleben, dass junge Menschen und nicht nur ich selbst in meiner Biografie wirklich was verändern wollen, und zwar mitten in der Wirtschaft. Und vom Bildungssystem, in dem Fall konkret der Hochschulen, komplett desillusioniert werden. Ja, es ist ja die immer gleiche Geschichte, die ich durchlaufen habe, die ihr durchlauft, wenn ihr einen Bachelor an den normalen Universitäten studiert. Man will was verändern, man sagt, das hat was mit Wirtschaft zu tun. Und dann wird man in so Scheinwelten von mathematischen Modellen geführt und sagt, ja, das ist alles ein bisschen naiv von euch oder von Ihnen. Und das kriegen wir später. Und dieses Gutmenschentum, das treiben wir ihnen schon aus. Und eine wirklich tiefe Motivation von mir, diese Hochschule zu gründen, ist, dass das aufhört. Also, dass wir euch jungen Menschen etwas zutrauen und euch helfen, das zu entwickeln, was ihr sein wollt. Und das jetzt auch noch ausgerechnet in den Wirtschaftswissenschaften, wo das bis jetzt nicht so richtig angekommen ist. Also, das ist für mich die eine Frage. Woher kommt diese Energie? Die Energie kommt, finde ich, aus einer Gemeinschaft. Und sie kommt einerseits aus jedem Einzelnen, aber die Energie, dass in einem System Menschen was verändern wollen und systemisch daran gehindert werden wollen, das ist für mich eine Motivation, das zu beenden. Und dafür brauchst du systemische Alternativen. Das heißt, es bringt auch nichts, wenn ich jetzt irgendwie einen Abendkurs mache, ja, sondern es muss das System verändert werden. Und ich denke, was ich dazu mitbringe, ist einerseits, dass ich mit Herzblut Akademikerin bin und Wissenschaftlerin und auf der anderen Seite aber eben aus dem unternehmerischen Kontext komme und gewohnt bin, Bedingungen der Möglichkeiten selber zu schaffen. Das heißt juristisch, finanziell, organisatorisch, was jetzt auch immer dazu gehört. Ja, und das ist für mich Motivation, in all der Brüchigkeit und Widersprüchlichkeit, die so ein Job bringt, auch Vorbild zu sein und sagen, ja, man kann gestalten. Also niemals perfekt, darum geht es mir nicht, aber man kann was tun. Und die Ideen, die man hat, in Taten bringen und die Taten wieder wunderbar nutzen, dass man ganz tolle neue wissenschaftliche Ideen hat. Und wie gesagt, dieser Kreislauf aus Tun und Machen und die Reflexion da drin und in einem guten Sinne das Unternehmerische, eben die Bedingungen der Möglichkeiten selbst zu schaffen, ist das, was mich ja tatsächlich antreibt.
Ich finde das mega inspirierend und spannend. Gerade auch dieser Gedanke, dass die Motivation aus der Gruppe, aus dem Kollektiv kommt. Aber dazu braucht es ja immer noch ja, die Fähigkeit, sich überhaupt was anderes vorzustellen, ein Besseres. was man dann gemeinsam anstrebt. Und ich würde da nochmal auf die Frage von Jeremias zurückkommen. Kannst du uns und unseren ZuhörerInnen erklären, was es mit dieser Imagination auf sich hat, die da ja auch sehr zentral ist, um überhaupt Alternativen anstreben zu können?
Ja, ich würde gerne, sorry Remus, ich hatte deine dritte Frage tatsächlich vergessen. macht nichts. Es sind, glaube ich, zwei Sachen, die mir wichtig sind. Und eine liegt noch vor dem, was man klassisch Imagination nennt. Das würde ich erstmal Realitätssinn nennen. Wenn wir in so mathematischen Scheinwelten gefangen sind oder in so ganz alten Denkmustern, dann passiert, dass wir nicht die Gegenwart wahrnehmen können. Ja, also wenn ich das Stereotyp habe, dass alle Frauen blöd sind, dann werde ich keiner Frau begegnen und sagen, ja, ich lasse mich überraschen, wer sie wirklich ist. Ja, es kann jetzt auch Mann sein, also mir geht es um die Stereotypisierung. Und das heißt also, das ist das, was ich Gemeinsinn nenne, in einer Situation tatsächlich die Möglichkeiten zu entdecken, die in der Gegenwart uns ansprechen. Wenn wir zum Beispiel an die Covid-Situation denken, dann passiert das täglich in Krankenhäusern. Ja, völlig überlastet, die Systeme darauf nicht ausgerichtet und Menschen schaffen es, anderen Menschen zu helfen. Sich also der Situation zu öffnen und auch ein Stück weit von sich selbst aufzugeben und aus der Komfortzone rauszukommen. Und ich denke, dass ist eine der wichtigen Sachen, warum man überhaupt aktiv wird. Ja, nicht mit diesem, ja, nee, habe ich gar nicht gesehen und ich habe auch viel zu viel zu tun und was sollen denn die anderen Leute von mir denken, sondern etwas zu sehen, was einem wirklich in der Welt bewegt, um darauf was zu bauen. Und so ist auch die Hochschule entstanden. Strategische Manager mögen jetzt gerade mal weghören. es gibt nicht den Masterplan und es gibt nicht so den ruhigen Militärchef, der das Ganze durchplant, sondern es ist immer wieder aus diesem Gucken entstehen, was geht, was gibt es gerade, welche Gruppen von Förderern, von Politikerinnen, von Studierenden, was können wir zusammenbringen, wo kann was entstehen? So, das ist das eine. Also dieses Klassische ist ein bisschen ausgelatscht aus dem Chinesischen, irgendwie der Weg entsteht im Gehen. Ja? So, das scheint mir eine wichtige Fähigkeit zu sein, die weg von diesem extrem planerischen, extrem vergangenheitsbezogenen, der herrschenden Ökonomie auch kommt. Und jetzt zu eurem Thema, was ist noch Imagination? Ich will euch ein Beispiel nennen, das in einem Film des Filmemachers Karl Fechner, mit dem ich zusammenarbeite, mit dem wir zusammenarbeiten, gegeben ist. Da wird einer gefragt, der in der Energiewende eine entscheidende technologische Innovation gemacht hat, warum er die gemacht hat. Und da hat er gesagt, er hat sich vorgestellt, dass seine Enkel, damals war der noch ziemlich jung, da hat er noch gar keine Enkel, ich glaube, er hatte gerade Kinder, was wird sein, wenn meine Enkel mich fragen, was hast du getan in der Klimakrise? Und da konnte sich der Mensch, also dieser Unternehmer, eine zukünftige Situation, wo er gefragt wird, was er ist, was er gemacht hat. Und das hat ihm in der Gegenwart dazu bewegt, zu sagen, jetzt will ich wirklich was machen. Und der hat eine Innovation hervorgebracht, dass wir Pellets zum Heizen aus Stroh machen können heute. Das ist ziemlich genial, weil dann brauchst du nämlich keine Bäume. Und Stroh gibt es einfach irgendwie jede Menge. Und mittlerweile wird das auch aus Laub gemacht, was auf den Straßen aufgekehrt wird. Ja, und Imagination heißt also, jetzt nicht nur Gegenwart wahrzunehmen, sondern zu sagen, okay, was ist eine zukünftig Mögliches, was mich jetzt wieder zum Handeln bewegt? Ja, eine Vorstellungskraft, die über das Gegenwärtige und über das Vergangene hinausreichen kann. Wie soll es sozusagen werden? Und bei dieser Imagination ist ja interessant, dass es um Zukunft geht. Und Zukunft gibt es ja nicht, weil sonst wäre es ja nicht die Zukunft. Per Definition ist Zukunft das, was nicht gibt. Also Fridays for Future ist für etwas, was es nicht gibt, weil sonst wäre es ja die Gegenwart. Was es aber gibt, ist die Vorstellungskraft in der Gegenwart, was in Zukunft sein soll. Ja, also das heißt, wir haben Imaginationsfähigkeit, heißt in der Gegenwart eine visionäre Triebkraft zu haben, die uns zu dem bringt, was per Definition gar nicht erreichbar ist. Und diese Visionskraft in der Gegenwart kann mit Vergangenheit brechen und was komplett Neues erschaffen. Sie kann auch was leicht verändern. Ja, also ich kann sagen, es gibt irgendwie Pferde und dann gibt es irgendwie pinke Pferde und dann male ich dir noch ein Horn und dann habe ich ein Einhorn. Ne, das ist eine Zusammensetzung aus Pferd, Pink und Horn, kennen wir alles. Aber es gibt auch neue, komplett neue Möglichkeiten. Ja, und diese Fähigkeit zu begreifen, dass Ökonomie gerade in Zeiten von Ungewissheit nicht davon abhängt, was in der Vergangenheit war, sondern von dieser Vorstellungskraft, die dann Zukunft gestalten lässt. Das ist also sozusagen der Witz, warum wir und warum ich das sowohl in die Lehre als auch in die Forschung einführe, weil ihr jetzt ja merkt, okay, ihr kommt als junge Leute hin und sonst sagt man immer ja voll die Flausen im Kopf, ja, und das wird schon und das wächst sich raus und hatte ich auch mal. Und zu sagen, nee, also diese Flausen sind vielleicht auch Flausen, weil daraus nie was wird, aber es ist eine zu bildende Fähigkeit. Ja, und das finde ich, das macht Spaß, weil dann auch eure Flausen sind meine Flausen und natürlich kann ich ein bisschen besser wissen, wie man die bilden kann oder so, aber Flausenblausen bleiben es halt, ja. Und da seid ihr als junge Generation genauso gleichberechtigt wie wir Alten. Wir Alten haben ja Vergangenheit, wir haben ja Erfahrung, da könnt ihr ja nichts gegen machen, ja. Aber Imaginationskraft auf Zukunft hin sind wir alle sozusagen gleichberechtigt. Wir sind auf der gleichen Erde, wir sind auf dem gleichen Planeten. Und deswegen finde ich es so unheimlich spannend, das eben auch in die Bildung hineinzubringen.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, also dass das also vor einem Jahr, als der erste Lockdown war und die Corona-Pandemie irgendwie über die Welt so hereinbrach, dass man da viele Leute das Gefühl hatten, das ist eine Krise, aber wir können diese Krise auch nutzen, also als Chance sehen. Und dann gab es ganz viele Vorschläge, was man jetzt eigentlich, was man anstoßen könnte und ganz viele Ideen, wo wir uns hinentwickeln könnten. Und jetzt habe ich aber mittlerweile nicht mehr das Gefühl, dass irgendjemand sagt, cool, wir können das nutzen oder wir können da irgendwie in der Zukunft dann was anders haben, sondern es ist so, okay, möglichst back to normal. Also die Krise können wir nur dadurch bewältigen, dass wir alles wieder so machen, wie es vorher war und gar nicht mehr darüber reden, dass vorher ganz viele Dinge ja gar nicht so gut waren oder perfekt waren, sondern wir sagen, okay, da wollen wir wieder hin, weil da geht es uns gut. Das heißt, diese Imagination ist uns dann als Gesellschaft einfach im letzten Jahr verloren gegangen, könnte man das so sagen?
Es ist interessant, also ich würde sagen, Imagination haben wir immer. Real Miller, der sich mit der UNESCO, mit Zukunftsgestaltung beschäftigt, spricht so schön von, das finde ich eigentlich das besseren Begriff, aber Jeremis, du kannst mir da gerne widersprechen, dass es sich um eine Kolonialisierung der Imagination handelt. Weil es ist ja eine Zukunftsvorstellung. Also wir haben gerade ein Forschungsprojekt, da fragen wir genau sowas ab, erzählen uns eine Geschichte von der Zukunft und dann sagen wir, von was ist diese Geschichte in der Zukunft geprägt? Haben Sie das Gefühl, es soll alles wieder zum Alten zurückgehen? Das ist das, was du, Jeremias, gerade angedeutet hattest. Ne? Haben wir den Eindruck, was jetzt geschieht, ist voll relevant? Oder haben wir den Eindruck, das, was zukünftig geschieht, ist relevant für meine Geschichte? Und leider erzählen wir gerade jetzt immer wieder diese Geschichten, ja, Hauptsache ist alles wieder so wie immer. Ja, und das ist aber, es ist eine Zukunftsvorstellung. Es ist eine Zukunftsvorstellung, dass anderthalb Jahre Krise uns gar nicht weitergebracht hat. Und es ist die Zukunftsvorstellung, dass wir aus der Krise nichts Neues lernen können. Also wir haben nichts gelernt, wir können nichts so und deshalb wollen wir alle wieder fliegen und unsere Ruhe haben. Und daran, also das ist der erste Schritt, auch wenn wir über Zukunft bilden, sich dieser Vorstellung bewusst zu werden, dass sagen, ah, okay, da ist eine Kolonialisierung, ja, also ich will zurück und es gibt ja tausend Gründe, warum ich zurück will, ja, aber sich das überhaupt bewusst zu machen und dann, Imagination ist eigentlich ein sehr geschützter Raum, weil es passiert ja erstmal nichts außer im Kopf, zu sagen, okay, jetzt haben wir mal die Kreativität und sagen, nee, es geht nicht zurück, weil wir es nicht wollen. So, was würden wir machen, wenn wir sagen, wir wollen gar nicht zurück? Ja, dann sagen, ah, vielleicht war doch irgendwas cool in dieser Krise, zum Beispiel, dass ich ganz viel zu Hause bin. Ja, wie würdest du die Zukunft gestalten, wenn du weiterhin das Positive vielleicht doch mitnehmen würdest? Ja, also daran sozusagen zu gehen. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Und das Zweite, was du, Jeremias, gesagt hast, diese Krise als Chance. Wir sind Gott sei Dank, glaube ich, noch ganz gut drin, uns manchmal so in die Gegenwart reinbuxieren zu lassen, was ich sagte mit diesem Gemeinsinn. Dass man also sagt, okay, hier ist jetzt eine Flut und dann bauen wir halt Sandsäcke, ne? und jetzt sind ganz viele Leute krank und dann passen wir auf die auf oder kaufen für unsere Nachbarin ein, die gefährdet ist. Was es braucht, wenn sowas länger andauert und wenn das in die Zukunftsgestaltung gehen soll, ist die Frage, ändern sich Gewohnheiten? Und ändern die sich bewusst und ändern die sich auch mit Freude? Und da haben wir eine Fähigkeit, die haben wir leider völlig verlernt, deswegen thematisieren wir die auch in diesen Studiengängen, nennt sich Exnovation, präziser soziale Exnovation. Das heißt, okay, was machen wir in Zukunft nicht mehr? Welche Gewohnheiten wollen wir fallen lassen, weil wir merken, die sind voll dysfunktional. Zum Beispiel ständig durch die Gegend zu reisen, nur weil ich hier mal eine halbe Stunde treffen will. Also werde ich nie wieder machen, sorry. Habe ich in dieser Krise gelernt, Quatsch. Umweltschädlich, frisst meine Zeit, nimmt mir Zeit mit meiner Familie, brauche ich nicht. Ja, das heißt also wirklich zu lernen, okay, was wollen wir nicht mehr machen und wie schaffen wir Routinen, dass auch selbst wenn der Zwang wegfällt, wir es auch wirklich nicht mehr tun. Und das andere ist dann die soziale Innovation, was soll an die Stelle treten. Ich gebe euch ein Beispiel von meiner Hochschule und unserer Hochschule. Wir haben jetzt digitalen Unterricht gemacht, ne? Jetzt denken wir, okay, wir sind alle geimpft und wir können uns wieder treffen. Haben wir was gelernt oder nicht? Ja, also wo entstehen Aktivitäten jetzt auch in unserem Kontext, dass wir sagen, okay, was haben wir gelernt? Wenn wir wieder freiwillig Unterricht machen können, in sozialen Kontexten, wie wir sie wollen, Präsenz, Nicht-Präsenz, Halbpräsenz, Hybrid, was auch immer, was wollen wir mitnehmen? Und es ist interessant, ich spreche auch mit ganz vielen Unternehmern darüber und Unternehmerinnen und keiner kommt auf die Idee, dass wir dafür mal Zeit bräuchten. Was ist das Coole? Ja, und also zum Beispiel für mich Wissensvermittlung, sagen mir ganz viele Studis, oh, Gott sei Dank ist das digital, weil da kann ich die Frau Graupe aufzeichnen und auch immer wieder unterbrechen, weil das immer so schnell ist bei der. Ja, und dann traue ich mich nicht zu fragen und so, weil die Silja ist immer so schnell und die weiß das alles. Ja, ich glaube, es ist besser, man wird zukünftig meine Vorlesung aufnehmen und ihr könnt die vorwärts und rückwärts spielen und dann treffen wir uns und sagen, jetzt wollen wir richtig diskutieren. Ihr wisst was, ich weiß was, wir sind viel gleichberechtigter. So, und dann denke ich, ja, das ist besser, nicht digital zu machen. So, und das ist jetzt vielleicht so ein ganz kleiner und unbedeutendes Beispiel, aber vielleicht auch nicht. Ja, also diese Fähigkeit aus Krisen, in die wir zwangsläufig geworfen sind, zu sagen, mit Kraft unserer Imagination wollen wir, wenn wieder Freiheiten entstehen, die selber gestalten. Und die Kraft fehlt gesellschaftlich ziemlich immens.
Wir haben ja vorhin schon kurz angeteasert, man kann das Ganze, Imagination, Zukunftsgestaltung, ganz bald auch bei uns studieren. Und zumindest das, was du jetzt so ein bisschen schon erzählt hast, in die Richtung, was Imagination bedeutet und diesen Realitätssinn und auch Möglichkeitssinn dazu befähigt zu werden. Ich glaube, zumindest habe ich das Gefühl, dass es auch schon in unserem Bachelor ein wenig drinsteckt, zumindest dieser Spirit. Und wieso braucht es jetzt noch einen eigenen Studiengang, der sich damit beschäftigt? Kannst du uns den vielleicht näher vorstellen, worum geht es in dem genau, weil das sind jetzt mega große Begriffe, Zukunftsgestaltung, Imagination.
Ja, gerne. Also Aisha, du hast völlig recht, dass das in einen grundständigen Studiengang auf jeden Fall reingehört. Nun sind wir jetzt auch nicht so, dass wir das schon seit 100 Jahren diskutieren, sondern da muss man ja auch erstmal als Ökonomen und Ökonomin überhaupt drauf kommen, ne? Dass man das macht. Also deswegen sind wir da natürlich selber noch dran, was ja auch das total Spannende ist in so einem explorativen Studiengang, ne? Ja. Irgendwie neu und ist alle. Aber natürlich gehört das in Bachelor. Natürlich gehört das in jedes Masterangebot. Das ist unser Ziel. Ja, warum? Ich komme gleich noch drauf, was wir Positives machen, aber ich will erst mal sagen, wo eigentlich der systematische Punkt ist, an dem wir ansetzen. Wenn ihr in einem normalen Bachelor in Volkswirtschaftslehre seid oder VWL hören musst, dann habt ihr so total abstrakte Modelle. Ne? Also mathematisches Zeug, grafische Sachen, Nutzenmaximierung, Angebot und Nachfrage, Marktgleichgewichte, whatever. Der Witz ist, dass man versucht hat, dadurch im 19. Jahrhundert die Zeit zu eliminieren, die Zeit anzuhalten, weil man dieses ganze zeitliche Chaos nicht haben wollte. Ja, also das, was ihr da studiert, es gibt gar keine Geschichte, also gar keine geschichtliche Zeit. Und nur das sagt man den Leuten nicht. Also und woher das kommt. So, und dann hat die Verhaltensökonomie gesagt, ja, so geht das ja nun auch nicht. Und was sie geschafft hat, und da müssen wir auch total dankbar sein, ist eben zu sagen, nee, Leute sind eigentlich nicht von so einer zeitlosen Rationalität geprägt, sondern von ihren vergangenen Emotionen, Weltanschauungen und so weiter. Also die Verhaltensökonomik hat geschafft, Vergangenheit in die Ökonomie zu bringen. Und das finde ich total toll und da sind wir, wie gesagt, auch dankbar. Und jetzt bitte auch noch Gegenwart und Zukunft. Und zwar bitte ziemlich schnell, weil ziemlich viele junge Leute vor den Toren der Universitäten stehen sein und sagen, ihr klaut uns unsere Zukunft. Ja, ein spannendes Zukunftsbild. Der Gegenwart, unsere, jetzt müssen wir was tun. Und was muss man tun? Also erstmal Gegenwart, das machen wir über, das kennt ihr aus dem Studium, über starke Erfahrungsbezüge. Ja, also direkt an der konkreten Phänomen der Gegenwart, der eigenen Erfahrung zu arbeiten und wirklich auch jenseits von allen Stereotypen, Modellen und so weiter auch überhaupt Welt wahrzunehmen. Und jetzt kommt eben noch sowieso in unsere Studiengänge, aber verstärkt eben diese Sache, wie bringen wir Zukunft rein? Und Imagination ist jetzt, das muss man sich vorstellen, wie so Fähigkeiten. Also ich komme ja aus dem Alpinismus und bis man so eine Wand hochklettern kann, ist auch einige Zeit vergangen und man fällt ziemlich oft runter. Und kann froh sein, wenn das Seil hält, weil man das vorher gelernt hat. So, und Imagination ist schon ähnlich. Ja, das macht auch ordentlich Muskelkater im Kopf. Und der eine wichtige Sache ist, dass wir sagen, also der ganze Bereich der Imagination, vergangenheitsbezogen, gibt es ja in unserer Wissenschaft. Und wenn ihr das ganze Feld von Marketing, von PR, ja, das ist eigentlich Bestrebung der Kolonialisierung der Vorstellungskräfte von Menschen. Ja, und das ist natürlich jetzt ein ganz wichtiger Gegenstand des Studiums. Wie werden Imaginationen beherrscht? Wie werden die gesteuert? Wie werden die manipuliert? Mhm. Und wie kann man nachweisen, welche Imaginationen auch zukunftsbewegend waren? Im Rückblick kann man es ja sagen, weil dann war die Zukunft, ist ja unsere Gegenwart. Ne? Das heißt also, Forschung anzustellen, wie wird Imagination gesteuert und beeinflusst und kolonialisiert, das wäre die kritische Dimension. Dann sagen, was richten diese Imagination an, welche Imagination haben zum Beispiel zur Finanzkrise 2008, 2009 und zu ihrer Überwindung geführt, was sind die dominierenden Imaginationen von Markt und Markt wäre so Staat, also die dominierenden Bilder, Wachstum, ja, was ist das eigentlich? Und dann darüber hinausgehend eben zu sagen, ja, okay, und wie können wir jetzt kreativ werden? Ja, und für mich ist da, und deswegen auch diese Hochschule, das wichtige Element der Befähigung. Es geht nicht darum, die Imagination von anderen steuern und manipulieren zu lernen. Da könnt ihr Neuromarketing studieren, ist alles gut. Sondern wirklich zu sagen, okay, wie können wir den Menschen dazu befähigen, sich selbst zu gestalten in dieser Imaginationskraft? Und das so, dass man das einerseits an sich selber lernen darf, ja, also werde ZukunftsgestalterInnen, und gleichzeitig auch, wie kann man es mit anderen zusammen machen, weil es ja ein sozialer Aspekt ist. Und dazu gehört ganz viel Theorie natürlich wieder, was ist Imagination oder was haben die Philosophen dazu gesagt und die Neurowissenschaften und so weiter. Und gleichzeitig das Instrumentarium, jetzt tatsächlich neue Imaginationen hervorzubringen und das Ganze ethisch verantworten zu können, Riesenfrage, die da dranhängt, und eben auch in dieses Gestalterische zu kommen. Und da finde ich Bologna eher ungerecht, dass sie uns dafür im Master nur 2 Jahre gibt. Ja? Mhm. So, andererseits muss man sagen, bis jetzt kommt jeder ökonomische Studiengang ganz ohne aus. Also haben wir auch Zeit gewonnen. Ja? Und es wird so aussehen, wie gesagt, die Theorie, also wie werden Imaginationen bis jetzt behandelt, wie leiten und lenken sie Wirtschaft, das ist ein großer sozialwissenschaftlicher Forschungsbereich geworden. Was wissen wir über die Imaginationskraft und wie wir sie befähigen können, um das dann tatsächlich auch praktisch und theoretisch auszugestalten. Ja, und letzter Punkt, dann höre ich auch auf. Ihr merkt, ich bin begeistert von dem Zeug. zu sagen, okay, wie können wir das dann eben auch wieder in die Forschung reinbringen? Ja, weil jeder Master oder so ein Master wie der natürlich auch die ganze Frage von NachwuchswissenschaftlerInnen. Ja, also wenn wir sagen, das muss in jede Universität so schnell wie möglich, weil überall ist Fridays for Future, da brauchen wir einen Heerschar von Leuten, die das auch lehren können. Ja, und das deckt so ein Master natürlich immer mit ab, die Befähigung selber dann auch zu sagen, interessiert mich voll und ich will an dem Wandel innerhalb der Universitäten teilhaben.
Cool. Das klingt richtig gut.
Ja, mega.
Also zwei zukünftige Masterstudien in dem Studiengang hast du bestimmt gerade gewonnen.
Okay, sehr schön. Noch ein paar mehr.
Dazu passend die Frage, wer kann denn ZukunftsgestalterIn werden? Also wer kann diesen Master studieren?
Ja, das ist ja sowieso bei uns immer spannend. Wir haben ja auch gerade die Studiengänge akkreditiert. Übrigens, das Ding ist staatlich anerkannt, ne? Da bin ich stolz drauf. Und das muss aber immer gesagt werden, weil sonst sagen sie, was ist das denn? Und ist das irgendwie vielleicht doch Kindergarten und ich tanze meinen Namen und so. Also von daher, nee, das ist richtig Wissenschaft und das ist auch so anerkannt. Jeder kann das studieren, das wollte ich sagen, der staatlich anerkannt studieren will und eine gewisse Sicherheit haben will. Das andere ist, die Imaginationskraft heißt Neugierde und die Neugierde mit sich selbst zu arbeiten, mit Vorstellungskräften. Also uns ist die Motivation zu sagen, ja, ich arbeite auf einer Ebene, die man sich so vorstellen kann, wie, also Castoriadis nennt es so ein soziales Magma, also da zu arbeiten, wo alles noch beweglich ist, wo es nicht die Konventionen gibt, wo noch nicht alles strukturiert ist. Also wir brauchen Leute und laden Leute ein, die sagen, ja, ich finde das total toll, Sachen in Frage zu stellen und auch mal Unsicherheit auszuhalten, beziehungsweise ich finde es noch nicht toll, aber ich würde es gerne lernen. So, das heißt, und daraus dann aber siehe auch wieder Strukturen zu schaffen, weil es geht ja letztlich darum, in der Wirtschaft Routinen zu verändern. Also es ist jetzt nicht so eine freifließende Kreativität und alles voll flüssig, sondern sagen, ja, es ist flüssig und wir strukturieren daraus. Wohlwissend, dass das irgendwann auch wieder umgeschmolzen wird. Also diesen Kreislauf von flüssig zu fest, von fest zu flüssig innerhalb von Strukturen, so das ist das, was man mitbringen sollte. Das andere gesagt ist, dass wir in den Masterstudiengängen immer eine Mischung von ganz unterschiedlichen haben. Das sind eben einerseits VWLerInnen, BWLerInnen, WirtschaftswissenschaftlerInnen, die sagen, okay, das war ganz toll, jetzt habe ich auch die normale Mainstream oder es war auch nicht toll, ich kenne den normalen Mainstream und ich möchte was anderes machen. Mhm. Und die anderen, die zu uns kommen, sagen, okay, irgendwie habe ich den Eindruck, in meinem Feld, das sind Ingenieure, Ärztinnen, ja, also aus allen Bereichen, soziale Arbeit, Philosophie, Kulturgeschichte, was auch immer, und zu sagen, okay, ich habe was gelernt und finde ich auch wirklich gut. Und ich brauche jetzt was Ökonomisches, weil in meinem Bereich aus irgendeinem Grunde die Ökonomie immer mit drin ist. Und ich möchte das verstehen, weil das ist, was auch Gestaltungskraft entweder hemmt oder befeuert oder wie man das nennen will. Und dann den Mut zu haben, zu sagen, ich wechsle das Fach, um mich damit direkt zu beschäftigen. Ja? Und von daher, uns geht es gar nicht so sehr darum, von welchem Fach kommt ihr und schon gar nicht welche Hintergründe, sondern wirklich zu sagen, jemand, der begeistert ist, der motiviert ist, der was ändern möchte und bereit ist, an sich und an anderen damit zu arbeiten. Das ist mir das Wichtigste. Ja, und das geht nochmal auf das, was ich vorhin gesagt habe, zurück. Man kann Zukunftsgestalter, man kann auch was anderes studieren, aber Bildung ist dafür da, Mensch zu werden und Mensch sein zu dürfen. Ja, am Ende kannst du auch, wie gesagt, die Berge hochklettern dafür. Ja, das darf ich jetzt als Professorin nicht sagen. aber letztlich geht es mir darum, dass wir Menschen suchen, die mit anderen auch diesen Prozess mitmachen wollen und sagen, ich bilde mich, damit ich gestalten kann in Gegenwart und Zukunft, im Wissen um die Vergangenheit. Und die Motivation sehe ich in unglaublich vielen jungen Menschen. Und unsere Kunst ist, Menschen zu ermutigen und zu sagen, ah, okay, deswegen studierst du, weil in anderen Universitäten spielt das keine Rolle. In den meisten Universitäten spielt Motivation keine Rolle. Ja, und das möchte ich jetzt nicht nur mit dem Studiengang, sondern mit allen unseren Studiengängen eben auch umdrehen.
Ja, ich würde dir zustimmen. Ich glaube auch, dass gerade aber dieser Studiengang, dieser neue, für ganz viele aus unserem Alter, aus unserer Generation mega spannend sein könnte, weil wir halt dieses Bewusstsein haben, dass wir in Krisen stecken und Zukunft gestalten müssen, um uns irgendwie zu retten, unseren Planeten zu retten. Deswegen bin ich auch voll begeistert von diesem Studiengang. Was mich aber auch noch interessieren würde, wie sieht denn deine Forschung dazu aus? Nennt man das dann Imaginationsforschung und bist du die Erste, die sowas macht? Weil ich habe davon vorher auch noch nicht so viel gehört und mitbekommen. Seid ihr da PionierInnen in dem Bereich oder gibt es das auch schon länger?
Ja, Gott sei Dank gibt es das ja immer schon seit Aristoteles, muss ich jetzt als Philosophen anmerken. natürlich gibt es das ganze Zeug. Was Neues ist bestimmt unser Wunsch, der ja auch die Hochschule begleitet, das wirklich mit dem Mainstream der Ökonomie zu verbinden. Also mit dem, was man Paradigmenwechsel nennt. Ja, das sagen so, finde ich toll, zeitlose Ökonomie, super. Vergangenheitsbezogen finde ich auch super und bitte jetzt was anderes machen. Und anerkennen, dass die Welt wirklich ungewiss ist, weil sonst brauchen wir über Zukunftsgestaltung nicht reden. Mhm. Also wenn die determiniert ist von irgendwas Vergangenem, dann brauchen wir das ja nicht. Ne? So, also dieses Rausgehende, ja, das scheint mir wichtig zu sein. Mhm. Genau, also die Forschung in dem Bereich gesagt, dass das eigentlich schon immer gibt, besteht darin, jetzt eben unterschiedliche Disziplinen zusammenzubinden, zu gucken, was gibt es, um Gottes Willen nicht das Rad neu erfinden, haben wir gar keine Zeit zu. Und alles, was es gibt, eben für diesen Bereich der Ökonomie und ihrer Zukunftsgestaltung fruchtbar zu machen. Wir haben diesen Bereich der Sozialwissenschaften um Jens Becker, der imaginierten Zukünfte. Eine faszinierende Forschung, wie Imagination den Kapitalismus vor allen Dingen befeuert, wie die VWL als Imaginationsinstrument wirkt, aufgrund ihrer Prognosen beispielsweise. Also sie beschreibt nicht Wirtschaft, sondern sie schafft Wirtschaft durch ihre Imagination. Da haben wir zum Beispiel, wo wir unheimlich viel lernen können. Dann haben wir den ganzen Bereich der Philosophie, auch der Psychologie, die uns überhaupt einen Einblick gibt, wie funktioniert Imagination, ne, im Menschen. Verkörperlicht, nicht verkörperlicht. Dann haben wir den großen Bereich der Ästhetik und der bildnerischen Künste, ja, weil da ja Bilder geschaffen werden. Ja, das ist ja genau deren Kernbereich. So, und das jetzt alles aufzunehmen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt aber nicht überall ExpertInnen werden, sondern das so aufzunehmen, dass es für unseren Bereich und für junge Menschen und für die gemeinsame Zukunftsgestaltung in Ökonomie und die Umgestaltung der VWL dann auch fruchtbar gemacht wird. Da sehe ich eher mein Schwerpunkt, also wie gesagt, ich brauche keine Basisinnovation. Dafür ist, glaube ich, genug da. Aber die Ökonomie hat so viel versucht und war sehr erfolgreich daran, das alles von ihr wegzuhalten. Mhm. Ja, und das sind dann so Forschungsbereiche, der Verlust von Imagination, was ich mit Walter Oetsch und Walter Oetsch für sich auch viel erforscht, was viel mit unserer Geldökonomie zu tun hat, dass wir uns nichts mehr Konkretes vorstellen können, weil wir immer alles eben auf Preise und lediglich Bilder von Waren sozusagen beziehen. Also das ist ein Forschungsbereich. Und der andere ist, du deutest das an mit dem Forschungsprojekt, auch zu sagen, okay, wie kann man das jetzt empirisch erforschen? Also zu sehen, wo sind Zukunftserzählungen und wie kann man Menschen helfen, sie auch weiter zu spinnen und fruchtbar zu machen. Und das ist sehr interessante Forschung, weil die nicht so super quantitativ rein ist, sondern zu sehen, im Moment sind die großen Zukunftserzählungen vielleicht gar nicht so vorhanden. Aber es gibt sogenannte gebrochene, kleine Narrative. Jeder wird irgendeine Geschichte über die Covid-Krise erzählen und jeder wird sie so erzählen, dass er darin handlungsmächtig erscheint, weil man es sonst gar nicht aushält. Ja, und diese in einem großen Forschungsprojekt zur Corona-Krise sammeln wir jetzt diese sogenannten kleinen und gebrochenen Narrative, die man sonst an der Kaffeemaschine erzählt hätte, nur darf man gerade im Moment nicht. Und dann zu sagen, okay, wir geben euch ein Framework, dass die Teilnehmenden selber ihre Zukunftsbilder interpretieren dürfen. Ja, also wir nehmen nicht mehr den Menschen die Interpretation weg, sondern wir helfen ihnen, uns ihre Interpretation, die solchen Erzählungen zugrunde liegen, mitzuteilen.
Er ist also im Bereich der teilnehmenden Forschung, um diese Expertenrolle von ÖkonomInnen zu hinterlaufen oder zu hintergehen und damit eben eine teilhabende Forschung. Alle machen mit, ja, und wir schaffen den Kontext dafür. Und das wird dazu führen, dass wir dann sehen können, wo zum Beispiel solche Kolonialisierung von Imagination stattfinden, was du, Jeremy, sagtest, warum sagen alle jetzt oder viele, hoffentlich so wie früher. Und dann wird das in Zukunftswerkstätten überführt werden, wo wir dann mit Unternehmen daran tatsächlich sehr konkret arbeiten. Ja, also das ist diese ganze empirische und bildungsbezogene Seite einer solchen Forschung. Und vielleicht nochmal ein Bild zu nehmen. Also mir geht es nicht darum, wie so ein Maulwurf, jetzt immer so mein eigenes Loch zu graben und immer tiefer. Ja, sondern eher sozusagen wie bei Lemming, also wie können wir ganz schnell diese ganzen tiefen Löcher von den Wissenschaften verbinden und so einen riesen Bau da draus machen, dass wir uns alle bewegen können und vor allem da mal wieder rauskommen irgendwann, ja. Das heißt, also darum geht es mir, vernetzen, Möglichkeiten zu sehen, Menschen einzuladen, zum plötzlich Literaturwissenschaftler sagen können, auch was, und ihr braucht meine Forschung, finde ich total interessant. Also da sehe ich eher unsere Stärke, als jetzt, wie gesagt, sich 30 Jahre irgendwie in eine Forschungsrichtung einzukodeln.
Spannend. Also ich habe echt Lust. Aber ich muss noch ein bisschen an meinem Bachelor arbeiten.
Okay. Ja, ich recht. Genau. Genau. Möge euch das Zukunftsbild des Studiengangs helfen. Und das tatsächlich, das ist halt spannend, wenn man, also man muss ja gar nicht dann das Ziel erreichen. Ich bin überhaupt nicht Ziel, also ich war keine Zielfokussierung, aber es, wenn man ein Ziel hat in der Zukunft, wie dieser eine Mensch, der sagt, okay, was werde ich meinen Enkeln mal erzählen? Das hilft schon, ja, sich dann auszurichten und zu sagen, was ist mir wichtig. Ja, und alleine so eine Übung, okay, zu wissen, okay, ich will irgendwas studieren und da will ich hin, dann merkt man plötzlich, ja, dann schreibe ich die Hausarbeit vielleicht schon mal so, ja, oder dann ist die Bachelorarbeit vielleicht in eine andere Richtung. Und da könnt ihr dann ganz konkret erleben, was Imagination auch heißt. Wie die Zukunft aussehen wird, sehen wir dann, wenn sie Gegenwart geworden ist.
Wir haben jetzt noch eine letzte Frage, die heute auch noch besser passt, also noch passender ist als an den anderen Folgen. Wir haben nämlich zum Schluss, fragen wir unsere Gäste nach ihren Zukunftsbildern oder also machen so eine Art Imaginationsübung. Wie sieht, also wenn du dir vorstellst, in irgendwie Zeit X in der Zukunft, was ist deine Imagination davon? Wie sieht die Welt aus dann?
Das ist jetzt gemein, ne? im Sinne von, okay, wir überprüfen, ob die das kann. Ich nehme die Herausforderung an. Warum gründe ich eine Hochschule und wie imaginiere ich mir das Ganze in 30 Jahren? Ich habe ein sehr konkretes Bild, dass viele Menschen dort, wo sie etwas gestalten wollen und gestalten können, dass sie dort ganz konkret an Lösungen arbeiten, dass es dafür Gemeinschaften gibt, um konkrete Probleme, die in Gemeinschaften und in ökologischen Kontexten gibt, zu lösen. Da stelle ich mir wie so eine bastelnde Kreativität vor. Ja, den Spaß, eben nicht auf die große Lösung der Welt zu warten oder nur CO2-Quantitäten irgendwie in irgendwas umzurechnen, sondern wirklich, dass ganz viele Menschen fähig sind, Armut, Desertifikation, ökologischen Diversitätsverlust in sprudelnden Überfluss zu verwandeln und diesen Ökonomen zu zeigen, dass Knappheit halt nicht die beste Idee gewesen ist. Und darüber hinaus, um Ideen des Neoliberalismus entgegenzuwirken, dass man ja keine Gemeinschaften sich immer abschotten, dass wir ein klares Subsidiaritätsverständnis haben, heißt, wir wissen, was auf jeder Ebene geschehen kann. Das heißt, wenn etwas konkret zu lösen ist, wir gehen fischen in unserem Fischteich, dann werden wir schon selber schaffen. Wenn es aber darum geht, wie man Teiche vernetzt und wer wann Wasser kriegt, brauchen wir eine größere Gemeinschaft und darin regeln wir es. Und dafür haben wir Leute gebildet. Und irgendwann werden wir gesetzliche Regeln brauchen, weil das Wasser vielleicht ganz knapp wird, weil wir in der Klimakrise tatsächlich leben. Und dann werden wir das auf nationaler und supranationaler Ebene lösen. Das heißt, für mich ist es ein Bild von ganz, ganz vielen Menschen, die wohl wissend um die Zerbrechlichkeit des Planeten, die sehr wohl wissen, dass sie verletzlich sind, in ihre eigene Gestaltungskraft gekommen sind und die Fähigkeit haben, sich darin zu vernetzen und nicht gegeneinander abzugrenzen. Und die Hochschule ist da drin nach wie vor so eine sprudelnde Quelle, aber mittlerweile gibt es ganz viele davon, weil wir wollen ja 100.000 von Leuten bilden, können wir ja gar nicht alleine machen. Und unsere Alumni, das seid ihr dann in 30 Jahren, sitzen in einem dieser Bereiche und können für sich das Leben gestalten, so dass es sinnhaft ist und in einer gewissen Weise Spaß macht, aber nicht im Sinne von Spaßgesellschaft, sondern im Sinne von Teilhabe. Und ja, dafür freue ich mich für jeden, der zu uns kommt und Teil dieser bastelnden, kreativen Gemeinschaft werden will, in der keiner mehr weiß. Und das wünsche ich mir für die Welt und ich kann es mir mittlerweile sogar vorstellen, in der keiner mehr meint, dass er oder sie die Lösung für alle vorgeben kann. Also, dass diese Utopie einer geplanten, planbaren Gesellschaft weg ist und zugleich aber die Kreativität und die kreative Gemeinschaft von Menschen gestärkt ist.
Cool.
Danke.
Dankeschön.
Das ist ein schönes Zukunftsbild, an dem wir, glaube ich, gemeinsam gut arbeiten können.
Ja, letztens hatte ich das jemand erzählt, es war eine Studentin, und die sagte, das ist wie diese Wimmelbilder. Da dachte ich, ja genau, es ist wie so ein riesengroßes Bild, wo wir jetzt 30 Jahre mal dran arbeiten können. Also sie hatte recht, ja. Gut, ich danke euch.
Ja, danke, dass du bei uns zu Gast warst. Hat mega Spaß gemacht. Und ja, Jerry und ich freuen uns schon auf den Master, wenn wir den studieren können.
Ich freue mich auf euch und in der Zwischenzeit auf euch im Bachelor.
Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch.
Und an unsere ZuhörerInnen, ihr dürft euch nach unserem Podcast auch noch unsere Social-Media-Seiten anschauen, der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung auf Instagram und Twitter. Und ihr findet uns auf unserer Homepage Studies for Future mit einer 4 in der Mitte. Und wir freuen uns über euer Feedback auch zu der heutigen Folge und wenn wir als nächstes sprechen sollen. Hast du noch was zu ergänzen, Jerry? Habe ich was vergessen?
Nee, also wir haben einfach dann die ganzen Sachen, die du jetzt erwähnt hast, die werden wir dann sicherlich auch wieder verlinken. Und für alle, die da interessiert sind, haben wir dann auch wieder auf Weiterlesen bei Studies for Future einen Beitrag. Stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.